Wir wollen in der Betrachtung des Wortes Gottes in den Bibelstunden jetzt den Titusbrief und danach den Philemonbrief durchnehmen. Der Philemonbrief ist ja der letzte Brief aus der Gefangenschaft. Epheser, Philippa, Kolosser, Philemon, die Paulus aus Rom schrieb. Und der Titusbrief ist nochmal eine Ergänzung zu dem Timotheusbrief, zwar für eine andere Region, aber doch vom gleichen Inhalt oder ähnlichen Aussagen und betrifft den Bau der Gemeinde Jesu. Heute wollen wir die ersten vier Verse lesen, den Glaubensgruß, den der Apostel Paulus hier an diesen treuen Diener und Knecht Titus gibt. Ich lese aus der 84er Luther: Paulus, ein Knecht Gottes und ein Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die dem Glauben gemäß ist, in der Hoffnung auf das ewige Leben, das Gott, der nicht lügt, verheißen hat vor den Zeiten der Welt. Aber zu seiner Zeit hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut ist, nach dem Befehl Gottes, unseres Heilands. An Titus, meinen rechten Sohn nach unser beider Glauben, Gnade und Friede von Gott, dem Vater, und Christus Jesus, unserem Heiland. Dieser Brief wurde also an Titus, dessen Name ja rechtschaffen heißt unter anderem und wird auch hier als rechtschaffen bezeichnet, Glaubensknecht geschrieben. Rechtschaffen heißt ja auch aufrichtig, tüchtig, ein tüchtiger Sohn im Glauben, der genauso wie auch Timotheus durch den Apostel Paulus gewonnen wurde und der mit einer großen Hingabe an Jesus Christus Ausdruck gab, wem er gehört. Sein Leben spiegelte, wo er auch hinkam, immer die lebendige Hoffnung aus Gnade Gottes wieder. So, dass der Rücklauf zu dem Apostel mit Worten kam, dass Timotheus wirklich ein Jünger Jesu ist. Mit Barmherzigkeit und Liebe ausgestattet. Man spürte einfach, wo er hingehört. Das kommt dann auch im Korintherbrief zum Tragen, wo wir dann einige Stellen betrachten. Es ist der vorletzte Brief, den Paulus geschrieben hat, bevor er abberufen wurde ins himmlische Reich. Etwa 2 Jahre vor dem letzten Brief, nämlich dem zweiten Timotheusbrief. Etwa im Jahre 65 nach der Geburt Christi. Während also Timotheus Gemeinden auf dem Festland zu betreuen hatte, nämlich Griechenland und der heutigen Türkei in Kleinasien, sollte Titus Gemeinden auf der Insel Kreta betreuen und sie im Aufbau begleiten. Im 5. Vers dieses Briefes lesen wir, dass Paulus ihm den Auftrag gibt, das, was er begonnen hat, weiter zu führen. Nun lesen wir in der Apostelgeschichte nicht, dass Paulus auf der Insel Kreta war, um etwas zu beginnen. Wir nehmen deshalb an, dass dies geschehen ist zwischen den beiden Gefangenheitszeiten in Rom. So glauben auch viele Ausleger, dass Paulus noch mal ein Freijahr hatte und in dieser Zwischenzeit nach Kreta kam, um dort etwas zu beginnen, was nun Titus weiterführen sollte im Aufbau. Wir wissen allerdings, wenn wir auch nicht wissen, dass Paulus direkt auf Kreta gelandet ist, dass er aber an Kreta vorbeikam und ganz gewiss für die Menschen auf Kreta gebetet hat. Das war auf der Reise von Caesarea, wo er 2 Jahre gefangen gewesen ist, nach Rom. Da lesen wir in der Apostelgeschichte 27, dass ja eine schwierige Schifffahrt stattfand. Zum einen gab es keinen Wind, aber viele Klippen. Sie kamen nahe an Kreta heran und er sagte schon durch den Geist Gottes, unsere Schifffahrt wird sicher nicht gut werden, aber man hörte nicht auf ihn, so heißt es dort in der Apostelgeschichte, sondern auf den Schiffsherrn und auf den Steuermann. Und man versuchte doch noch irgendwo Land zu gewinnen. Und plötzlich kam ein Wind auf und dann dachte man, weiter zu fahren und nicht sich in Sicherheit zu bringen. Aber der große Irrtum geschah. Kurz nach diesem aufkommenden Wind gab es einen Sturm, lesen wir, der so heftig war, dass sie dachten, das ganze Schiff käme um. Paulus bekam eine Zusicherung vom lebendigen Gott. Er sagt, der Herr hat mit mir gesprochen in dieser Nacht, dass die Leute nicht umkommen werden. Alle Leute sind sozusagen mir geschenkt, sondern nur das Schiff wird umkommen. Und die Schifffahrt endete dann auf der Insel Malta. Malta auf diesem Weg. Aber sie kamen an Kreta zunächst vorbei. Das ist das, was wir dort wissen. Und glaube nun, dass wirklich in der Zwischenzeit, wo er erst in Rom einmal gefangen gewesen ist, noch eine freie Zeit bekommen hat. Denn es steht ja auch geschrieben im 2. Timotheusbrief, dass er Trophimus, und das haben wir behandelt, krank zu Milet zurückließ. Und auch das finden wir bei dem ersten Besuch in Milet in der Apostelgeschichte 20 und 21, Vers 29 nicht. Und somit muss es eine andere Zeit gegeben haben. Paulus hat also etwas beginnen dürfen auf der Insel Kreta, ahnte von seiner baldigen Abberufung aus dieser Zeit und gleichfalls, wie er Timotheus den Brief geschrieben hat, hat gesagt, achte auf ganz bestimmte geistliche Ordnungen und auf Gemeindeordnungen. So wurde es hier dem Titus für Kreta sonderlich auch gesagt. Etwas zu der Person des Titus. Titus erscheint in der Apostelgeschichte nicht. Wer sie aufmerksam gelesen hat, wird den Namen dort nie gefunden haben. Er ist aber ein gläubig gewordener Grieche, der tief von der Erlösung durch Jesus Christus erfasst wurde. Er war nicht nur ein Zeuge der heilsamen Gnade Gottes, sondern war auch mit dem Geist der Liebe zur verlorenen Welt und der Fürsorge zur Förderung der Gemeinde und des Gemeindeaufbaus ausgestattet. Titus wurde von dem Apostel Paulus besonders mit Aufgaben betraut, die Verantwortlichkeit und seelsorgerliche Verschwiegenheit benötigten. Das sind ja wichtige Eigenschaften, die man auch in einer örtlichen Gemeinde sucht und selten zu finden sind. Verantwortlichkeit zeigen nicht viele. Die Gabe scheint nicht sehr weit verbreitet zu sein. Man tut's oder man tut's nicht. Aber eine verantwortliche Fürsorge für eine Aufgabe bleibt oft auf der Strecke. Der Anfang mag gut sein, aber das Ende ist meist schlecht. Und auch seelsorgerliche Verschwiegenheit, das ist eine ganz besondere Tugend. Nicht das, was man hört von anderen gleich weiterschwatzen, was viele ja machen. Sie offenbaren Geheimnisse des Nächsten, dem Dritten und Vierten und Fünften. Sie können keine Sachen für sich behalten aus dem persönlichen Gespräch. Aber dem Titus war das gegeben. Seelsorgerliche Verschwiegenheit. Darum war er sehr beliebt in den Gemeinden. Sie sprachen hoch von ihm. Paulus sandte ihn unter anderem nach Korinth, um den dortigen Gläubigen zu helfen, die Liebesdienste für die Armen zu Jerusalem zu erkennen, einzulegen, überhaupt ihnen zu sagen, dass sie wichtig sind. Denn Jerusalem war ja auch durch die Verfolgung die Jerusalemer Gläubigen sehr vom täglichen Leben abgeschnitten. Wir lesen in Apostelgeschichte am Anfang, dass sie alles gemein hielten und man verkaufte sogar Äcker und Häuser, damit alle in ihrer Notdurft alles bekommen konnten, was sie brauchten. Es war schon eine Teuerung in Jerusalem und zugleich eine Verfolgung. Und Kinder Gottes sollen, wir sagen das manchmal ein bisschen salopp, über den Tellerrand und Gemeinderand sehen dürfen und nicht nur ihrem Zustand leben, in dem sie gerade sind, sondern auch die Not und die Leiden der anderen sehen. Und dazu konnte auch Titus helfen, der Gemeinde und Korinth das klarzumachen. Ihr lieben Heiden, so hätte er sagen können, die ihr Jesus jetzt kennengelernt habt, denkt an die Juden, denn von ihnen ist das Evangelium ausgekommen zu euch. Seid dankbar dafür und helft ihnen jetzt, damit, wenn ihr einst in Not seid, materiell, euch auch wiederum geholfen wird. Also hier ist schon mal die erste Aufgabe, die Schau, woher das Evangelium kam. Nicht nur, dass man es bekommen hat, sondern dass es von Jerusalem kam und dass es von der jüdischen Gemeinde kam, das Evangelium zu den Heiden. Und aus Dankbarkeit sollten sie auch ihren Segen in materieller Art weitergeben. Paulus konnte nicht jeden zu diesem Dienst nach Korinth senden, aber Titus war dafür sehr geeignet. Auch wurde er von Paulus nach Dalmatien gesandt, wir kennen das unter Jugoslawien, ehemalig Jugoslawien. Da kam er hin, um neue Gemeinden zu gründen, Menschen das Evangelium zu sagen und sie dann im Glauben zu begleiten. Also es war ein vertrauenswürdiger Bruder, an den Paulus hier schrieb. Er nennt ihn ja lieben Bruder und verschiedene andere Titel gibt er ihm, um die Innigkeit mit ihm zu bezeugen. Du hast den gleichen Glauben wie ich, wir stimmen so überein, du siehst das auch so, ich freue mich mit dir. Und er hatte immer Sehnsucht nach ihm. Im 2. Korintherbrief, wenn auch nicht in der Apostelgeschichte, wird doch im 2. Korintherbrief Titus häufig erwähnt, 8-mal mit seinen Gaben, seinem Wesen, seiner Treue und Liebe durch die Kraft des Heiligen Geistes. Zum Beispiel in 2 Korinther 2, 12, da wird gesagt, Paulus zeigt Paulus die innige Bruderschaft mit Titus auf. Da heißt das hier, da ich gen Troas kam zu predigen, also Paulus, predigen das Evangelium Christi und mir eine Tür aufgetan war in dem Herrn, hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, da ich Titus, meinen Bruder, nicht fand, sondern ich machte meinen Abschied mit ihnen und fuhr aus nach Mazedonien. Ich muss Titus treffen. Wir merken also diese tiefe Verbundenheit, die Paulus nicht mit jedem gleichermaßen hatte. Mit Barnabas kam er scharf aneinander, dass sie auseinander gingen. Aber hier lief er sogar dem Titus nach und suchte ihn. Er hielt es nicht an dem Ort aus, wo er war, ohne diesen geliebten Bruder und treuen Bruder. Sie waren eines Geistes im Herrn. In Kapitel 7, Vers 6, wir sind immer noch im Korintherbrief, zeigt Paulus die Ausstrahlung des Titus auf, durch den er geistlichen Trost empfang oder diese Ausstrahlung von dem Titus Trost ausgab für ihn selbst. In Kapitel 7, Vers 6, Gott, der die Geringen tröstet, der tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Ist das nicht wunderbar? Ach, das möchten wir doch voneinander auch sagen können, ne? Manchmal ist es ja genau umgekehrt. Ach, der kommt auch heute Abend. Naja, sind wir gar nicht getröstet. Oder hoffentlich kommt der nicht. Ja. Aber hier wurde Trost frei. Wir sind getröstet worden durch die Gegenwart dieses Bruders Titus. Haben wir uns gefreut. In Vers 13, 7. Kapitel. Titus freute sich gerne über den Segen der anderen Glaubensgeschwister. Er war nicht neidisch. Derhalben sind wir getröstet worden, dass ihr getröstet seid, schreibt Paulus hier an die Korinther. Überschwänglicher aber haben wir uns noch gefreut über die Freude des Titus, denn sein Geist ist erquickt an euch allen. Haben uns gefreut, der war gar nicht neidisch, der war froh, als er den Segen bei anderen sah, konnte sich mitfreuen. Ist auch nicht so selbstverständlich in unseren Tagen. Einer beäugt den anderen, ob er nicht vielleicht Konkurrenz macht, statt sich mitzufreuen über Gaben und Fähigkeiten, die jemand bekommen hat. Titus war einer, der konnte sich sehr freuen und das sah man ihm auch an. Ich habe mich gefreut über den Segen, den Gott diesen Glaubensgeschwistern gab. In Kapitel 7, Vers 14 und 15 zeigte Titus herzliche Gegenliebe und freute sich über die Glaubensgeschwister. Denn was ich vor ihm von euch gerühmt habe, darin bin ich nicht zu Schanden geworden, sondern gleich wie alles wahr ist, was ich mit euch geredet habe, also ist auch unser Rühmen vor Titus wahr geworden. Und er ist überaus herzlich wohl gegen euch gesinnt, wenn er gedenkt an euer aller Gehorsam, wie ihr ihn mit Furcht und Zittern habt aufgenommen. Also es sind doch wunderbare Aussagen über diesen jungen Knecht Gottes, so möchte ich sagen, jungen. Timotheus war auch jung. Und die Liebe Gottes konnte ihn schon durchströmen. Er brauchte gar nicht erst 30 Jahre Glaubensleben zu absolvieren, um vielleicht zu lernen, wie man miteinander umgeht. Das war schon da. Das muss man ja gar nicht erst lernen. Durch den Geist Gottes strömt es in einen hinein und durch einen hindurch. In Kapitel 8, Vers 6, Titus war hilfsbereit und ließ sich gerne zur Unterstützung der Gemeinden aussenden, wo er nur helfen konnte. Kapitel 8, Vers 6 lesen wir, dass wir mussten Titus ermahnen, auf das er, wie er zuvor hatte angefangen, also auch unter euch solche Wohltat ausrichtete. Also er wurde wegen des Geldes, so hatte ich vorhin einleitend gesagt, zu Korinth geschickt, dass er dort diese Wohltat, die für Jerusalem eingelegt werden sollte, ausrichten konnte. Er ließ sich gerne dorthin senden, um die Gemeinden in diesem Werdegang zu unterstützen. In Vers 16 und 17 des gleichen Kapitels wird nochmal bestätigt, dass Titus überaus fleißig war. Er hielt immer Ausschau, wie anderen der Segen Gottes zuteil werden könnte und brauchte nicht erst zum Glaubenszeugnis aufgefordert zu werden. Da heißt es, Gott sei Dank, der solchen Eifer für euch gegeben hat in das Herz des Titus. Denn er nahm zwar die Ermahnung an, aber weil er so sehr fleißig war, ist er von selber zu euch gekommen. Wunderbares Zeugnis. Der Geist Gottes drängte ihn. Und jetzt ahnen wir vielleicht, warum Paulus gerade an diesen Knecht Gottes schrieb und diese göttlichen Offenbarungen ihm anvertraute, die wir heute noch lesen können als Gemeinde und die uns helfen sollen, auf dem Weg dem Herrn Jesus nach durch die Zeit zu kommen. In Vers 23 des 8. Kapitels auch, wurde Titus als Gefährte und Mitarbeiter des Paulus in den Gemeinden bezeichnet. Er konnte also anstelle des Apostels gleichen Segensdienst verrichten. Wir sind zuversichtlich zu euch, es sei des Titus halben, welcher mein Geselle und Gehilfe unter euch ist, oder unser Brüder halben, welche Boten sind der Gemeinden, und eine Ehre Christi. Und noch im 12. Kapitel, die 8. Stelle, Vers 17 und 18, Titus belastete niemand, wie auch Paulus selbst niemand belastete, sondern diente den Nächsten im selben Geist der Gnade Christi wie der Apostel. Einerlei Geist, einerlei Fußstapfen. Kapitel 12, 17, 18. Habe ich aber etwa jemand übervorteilt durch derer einen, die ich zu euch gesandt habe? Ich habe Titus ermahnt und mit ihm gesandt einen Bruder. Hat euch etwa Titus übervorteilt? Haben wir nicht in einem Geist gewandelt? Sind wir nicht in einerlei Fußstapfen gegangen? Also Titus hat euch bestimmt nicht belastet. Paulus hat die Korinther auch nicht belastet. Er war sogar so frei und hat gesagt, von euch Korinthern nehme ich kein Geld, denn ich kenne euch. Ihr sagt nachher, ihr habt mich gesponsert und deswegen muss ich das und das tun. Ihr wollt mich zu eurem Knecht machen. Und deswegen, er ließ sich von der Gemeinde von Philippi und Thessalonich und so weiter unterstützen, aber nicht von den Korinthern. Deswegen diese Worte. Titus hat euch nicht belastet. Wir sind da eines Geistes. An diesem Titus konnte gleichsam Paulus einen wegweisenden Hirtenbrief, ja, wir können sagen auch Abschiedsbrief schreiben. Diesem Bruder konnte er die Herde Christi zur Umsorgung anvertrauen. Bei Titus wusste der Apostel, die Aufbauarbeit der Gemeinde Jesu auf Kreta in guten Händen durch ein tief und reich gesegnetes Herz. Hingabe an Jesus Christus und somit ein gehorsames Handeln auf das Wort Gottes hin zeichneten diesen Boten Gottes aus. Paulus nahm sogar, und so lesen wir das jetzt in der Einleitung, ist es wichtig, dass wir uns das vors Herz halten, er nahm ihn mit nach Jerusalem. Er konnte nicht jeden mitnehmen nach Jerusalem, aber ihn nahm er mit nach Jerusalem. Im Galaterbrief steht es im 2. Kapitel, Vers 1 und 3, Paulus ging ja zweimal nur zu den Aposteln. Anfänglich, als er gläubig wurde, ging er gar nicht zu den Aposteln, sondern er tat das, was Jesus ihm aufbereitet hatte und gezeigt hat. Er fuhr einfach fort, durch die Kraft des Heiligen Geistes Zeugnis zu geben von dem, was Jesus ihm zeigte. Er brauchte sich nicht erst studieren und beraten mit den Aposteln. Nach 3 Jahren ging er aber doch nach Jerusalem, um Petrus zu grüßen. Er ging gleich zu Petrus. Da sagte er, damit ich nicht verkehrt laufe, ich gehe immer gleich zu dem wichtigsten Mann. Petrus, dem ja die Schlüssel gegeben waren, die Tür aufzuschließen für die Juden und für die Heiden. Und dann, erst nach 14 Jahren, ging er wieder hoch nach Jerusalem. Das heißt, wir spüren, dass er ganz individuell von Gott geführt war. Und das soll ja auch jedes Kind Gottes, persönliche Führung, persönlicher Heiland, ja. Und da nahm er auch den Titus mit. Und das Interessante ist dabei, dass der Titus, obwohl er ja in das Lager auch von pharisäischen Menschen kam, die ja zuvor den Paulus sehr angegriffen hatten und gesagt haben, wenn jetzt ein Heide gläubig wird, muss er sich auch beschneiden lassen. Sonst kann er keinen Anteil haben am Evangelium. Er muss alle Gebote und Gesetze des Judentums auch halten. Sonst können sie nicht selig werden. Aber das steht wunderbarerweise, und das hat Paulus registriert und erkannt, dass hier eine Kraft von Titus ausging, die größer war als die Maßregelung, die man an ihn hätte setzen können, sich beschneiden zu können. Er überzeugte einfach mit seinem Wesen. Ich lese mal die 2 Verse, Kapitel 2. Danach über 14 Jahre zog ich abermals hinauf gen Jerusalem mit Barnabas und nahm auch Titus mit mir. Und Vers 3, aber es ward auch Titus nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen, der mit mir war, obwohl er ein Grieche war. Ja, das steht nicht umsonst hier in der Schrift. Das ist auch ein Zeugnis. Titus hat als Christ einen Eindruck gemacht, dass man merkte, das braucht gar nicht mehr als das, was er in seinem Herzen hat. Den können wir gar nicht und müssen ihn gar nicht zur Beschneidung nötigen. Denn der scheint schon alles zu haben, was er braucht. Ein wunderbares Zeugnis darüber. Nun kommen wir zu den Begrüßungsworten, die wir gelesen haben. Die Begrüßungsworte in diesem Brief offenbaren, welch einen wichtigen Auftrag folgende Anweisungen, die dann geschrieben werden, zugrunde liegen. Welch ein wichtiger Auftrag. Es geht um das Leben nicht mit Gott in erster Linie. Wir müssen manchmal so kleine Worte tief betonen. Es geht um das Leben aus Gott und dadurch mit Gott. Merken wir? Es ist ein Unterschied. Viele versuchen, mit Gott zu leben. Geht aber gar nicht. Nur das Leben aus Gott kann mit Gott leben. Das ist das, was wir am Sonntag uns sagten, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Keiner kann mit Gott leben, wenn er nicht durch den Heiligen Geist wiedergeboren ist, das Leben aus Gott. Er kann nicht mit Gott leben. Und das ist die wichtige Botschaft, die hier weitergegeben wird, auch für die Gemeinden auf Kreta, dass dieses Leben aus Gott, somit mit Gott, aber auch für Gott in der Zeit und in Ewigkeit deutlich wird. Nicht nur eine Ansammlung von Christen auf einem Haufen in einer Gemeinde in Kreta, wo sie sich am Schabbat oder eben am Sonntag treffen, ein paar Lieder singen, grüßen, beten, nach Hause gehen, sondern es geht um mehr. Es geht um das Leben aus Gott, für Gott, mit Gott. Dieses Leben, das für die Ewigkeit geschaffen ist, zur Ehre Gottes, der alle Dinge bewirkt. Und dieses Leben, das fruchtbar ist und dienstbar ist dem lebendigen Gott. Paulus stellt also klar, dass niemand aus sich selbst Gottes Gemeinde in Jesus aufbauen kann. Diesem Irrtum sind ja viele auch in unserer heutigen Zeit unterlegen. Da gibt es ja richtige Gemeindeaufbauprogramme. Also, ich kann nur sagen, diejenigen haben die Bibel nicht gelesen. Wenn sie nämlich die Bibel lesen würden, würden sie solche Programme nicht aufstellen. Weil kein Programm eine Gemeinde Jesu bauen kann. Die baut nur Gott selbst. Wir sollen nur Gefäße sein, die er dazu benutzt. Indem sein Leben in uns ist, dann baut sich selbst das Haus. Also, das ist sehr wichtig, und wir lesen ja gleich diese Grußworte nochmal. Es sollte Titus also beherzigen. Darum zeigt Paulus auch auf seine Berufung. Er bezeichnet sich hier im ersten Vers als ein Knecht Gottes. Nicht als einer, der Gott helfen könnte. Ein Knecht, das ist ein Wort, und wenn Paulus das über sich so gesagt hat, wusste er genau, was er sagen würde dabei. Ein Knecht hat keine eigene Meinung. Ein Knecht tut, was man ihm sagt. Er ist angewiesen darauf, dass sein Herr ihm sagt, was gemacht werden soll. Und ein Knecht hat nichts anderes zu tun, als Ja zu sagen und das zu tun. Ich bin ein Knecht Gottes, schreibt er ja an Titus. Er macht ihm das deutlich. Titus, du musst ein Knecht Gottes bleiben. Wenn ich nicht mehr da bin, bleibe du ein Knecht Gottes, wenn ich aufgenommen werde in die Ewigkeit. Denn dann wirst du auf Kreta auch die Gemeinde leiten können. Und ferner setzt Paulus hinzu und sagt, und ein Apostel Jesu Christi. Ich bin von Jesus Christus ausgesandt zu diesem Dienst. Ich habe mich selber nicht gesandt. Ich habe auch vor Gott nichts zu sagen, sondern das Sagen hat Gott und die Sendung hat mein Herr Jesus. Nichts anderes. Ich kann nichts hinzutun und Titus, tu du auch nichts hinzu. lebend im Glauben als Wiedergeborene in Christus. Das bedeutet das. Glaube nämlich, dass Jesus Christus das ist, nämlich er ist der erwartete Messias, der Erlöser für alle Menschen von Sünde und Tod, der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen, die Wahrheit in allen Dingen und für alle Dinge, es gibt keine Wahrheit neben ihm, der absolute Maßstab zum Leben des Glaubens in der Gemeinde und der Bringer des ewigen Lebens, Jesus Christus. Darum heißt es hier Apostel Jesu Christi nach dem Glauben. Ich teile nur mit, was Jesus ist, so wollte er sagen. Nur das haben wir mitzuteilen. Was anderes brauchst du auf Kreta überhaupt nicht machen, Titus. Teile mit, wer Jesus ist. Lebe mit deinem Herrn. Das genügt. Er ist nämlich der Maßstab aller Dinge. Es geht also um den lebendigen Gott, der alles in seinen Händen trägt, der diese Erlösung für die Gemeinde verheißen hat und der, Paulus muss das hier so betonen, auch für die Gemeinden, die später entstanden sind, der nicht lügt. Viele glauben ja, Gott lügt. Warum glauben sie das? Weil sie sagen, das stimmt nicht, das passiert ja nicht. Gott erhört keine Gebete. Er lügt. Denn es steht ja geschrieben, dass er Gebet erhört, aber er erhört sie nicht, also lügt er. Und Paulus sagt, der nicht lügt. Er lügt nicht. Das ist sehr wichtig festzuhalten. Auf Hoffnung des ewigen Lebens, welches er verheißen hat, derjenige, der nicht lügt, Gott, der vor den Zeiten der Welt war und das auch verheißen hat. Schon in 4. Mose 23 musste wider Willen eigentlich Biliam, der gerufen wurde, um das Volk Israel, das aus Ägypten zog und nach Kanaan sich aufgemacht hat, zu verfluchen, musste er wider Willen segnen. Und da kommen genau auch diese Erkenntnisse und die Wahrheiten zum Vorschein. In Vers 19 von 4. Mose 23 musste er sagen, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas reden und nicht halten? Also wenn Paulus das hier in seinem Vorspann des Briefes schreibt, wollte er zugleich sagen, bitte, diskutiere nicht mit den Kretern darüber, ob Gott recht hat oder nicht. Gott lügt nicht. Was er gesagt hat, ist die Wahrheit und daran hält er sich auch. Das musste später auch Samuel dem Saul sagen, obwohl er ja ein gläubiger Jude war, aus dem Stamme Benjamin, erster König in Israel, wurde gesalbt zum König durch Samuel, kriegte Vollmachten, wurde aber selbstständig und verließ die Gedanken Gottes, setzte dafür seine eigenen ein und machte alles anders. Und dann kam die Stimme Gottes durch Samuel zu ihm, die dann einfach sagte, weißt du, dir ist viel anvertraut worden, du hast gewusst, zu wem du gehörst, aber du bist selbstständig geworden. Meinst du denn, dass der Herr Lust hat am Opfer, genauso wie am Gehorsam? Nein, Gehorsam ist besser als Opfer. Und dann heißt es in Vers 29, auch lügt der Held in Israel nicht. Und es gereut ihn nicht, denn er ist nicht ein Mensch, dass ihn etwas gereuen sollte. Hier verstehen wir also doch wirklich in diesem Einleitung, worauf der Apostel Paulus hinaus will bei dem Titus und sagen, das ist das Wort, das ist das Leben, das ist die Botschaft, von der alles ausgehen muss. Titus, bleibe dabei, drifte nicht ab. Denn es ist verheißen vor der Zeit der Welt, dass Gott diesen Segen den Menschen geben will, seiner Schöpfung geben will. Und er steht auch dazu. Wenn wir von unserer Zeitrechnung jetzt von Adam und Eva ausgehen, dann würden wir ja schon die Verheißung gehört haben im Paradies, bevor Adam und Eva nun ausgetrieben worden sind, dass da einer kommt, der Schlange den Kopf zertritt. Eine Verheißung. Aber in Epheser 1, Vers 4 heißt es ja auch, die Gemeinde, die Gott in Christus erwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass sie sein soll, heilig. Heiligkeit und in der Liebe stehen. Es ist verheißen vor der Zeit durch Gott und er wird's tun, denn er lügt nicht. Es geht in allem, Titus, was du tust, so hätte er sagen können, immer um diesen Gott, um nichts anderes, der alles und zwar zur richtigen Zeit geplant und zur richtigen Zeit geoffenbart hat. Auch das, lieber Titus, kannst du nicht selber bestimmen, wann Gott etwas offenbart. Du kannst dich nur an ihn halten und bei der Offenbarung dabei sein. Aber du kannst nicht eine Offenbarung vorziehen, auch nicht verhindern. Denn es steht auch im Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 4, als die Zeit erfüllt war, dann sandte Gott seinen Sohn. Viele wollten ihn noch gar nicht haben, aber er kam trotzdem. Und viele dachten nicht, dass er kommt. Und er kam. Sie dachten, er kommt noch lange nicht vielleicht. Und sie warteten auf ihn. Plötzlich war er da. Weder beschleunigen noch verhindern kann man Gottes Zeitplan. Titus, denke daran. Das Lebenszeugnis, und so steht es auch weiter hier in dem Vorspann, soll ja gegeben werden durch das Wort Gottes. Ja, ich lese das nochmal. Zu seiner Zeit hat er offenbart sein Wort durch die Predigt, die mir anvertraut ist nach dem Befehl Gottes, unseres Heilandes. Also jedes Wort hatte so eine tiefe Bedeutung. Zum einen, dass das Lebenszeugnis durch die Predigt, das Wort Gottes, geschehen soll. So steht es auch in Römer 10, Vers 17. Der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt kommt nicht aus dem Verstand, sondern aus dem Worte Gottes. Aus dem Worte Gottes. Ich persönlich war zur Zeit, als wir auf dem Weg des Glaubens waren, über die Predigten von Bruder Malgo sehr erfreut. Und ich sagte dann zu meiner Frau, hörst du, der Mann zitiert ja nur das Wort Gottes. Ist das nicht wunderbar? Der redet ja gar nichts Eigenes. Man hört ja so viel Eigenes, Orakeln über Christentum und Glauben, ja, was man sich so denkt. Und da waren wir so angetan, dass er immer den Schriftbeweis gab. Und er ließ die Schrift reden und sagt, dahin musst du dich wenden. Und das ging uns tief ins Herz. Da merkten wir, das geht nicht um den Mann, sondern das geht um Gottes Wort. Die Predigt durch das Wort Gottes. Und eben nach dem Befehl Gottes. Wiederum, also Beauftragung. Titus sollte neu wahrnehmen, dass alles durch den Befehl, den Auftrag Gottes in Gang gekommen ist und nichts durch was anderes. Gemeinde Jesu ist durch nichts anderes in Gang gekommen, außer durch den Befehl Gottes, durch seinen Impuls. Missionsarbeit ist von Gott selbst bewegt worden. Auch die Menschen zu besonderen Diensten sind nur von Gott bewegt worden. Keiner kann einen besonderen Dienst erlernen. Es kann im Reiche Gottes ihm nur geschenkt werden. Das sollte er auch, der Titus, als Maßstab für das Einsetzen der Ältesten berücksichtigen. Nicht wer von sich hält, Ältester zu sein, soll bestätigt werden, sondern wer von Gott berufen ist, der soll bestätigt werden. Da sehen wir ja auch die Erwählung des Apostel Paulus in Apostelgeschichte 9, Vers 15, wo Jesus sagt, er ist mir ein auserwähltes Rüstzeug. Das habe ich gemacht. Der Ananias, der war verwundert. wer hat denn das gemacht, dass ausgerechnet der jetzt dort ein Christ ist, der die Gemeinde verfolgt hat und ein Apostel sein soll? Das habe ich gemacht, sagt Jesus. Ich habe ihn auserwählt. Ja? Und das lesen wir dann auch in Epheser 4, Vers 11, dass Gott in Jesus Christus etliche gesetzt hat zu Aposteln, zu Propheten, zu Lehrern. Keiner konnte das selber machen und sagen, ich will es. Ich will es. Reich Gottes wird durch Gott gebaut. Titus sollte das tiefherzig aufnehmen und in Kreta wieder herauslassen vor den Gläubigen und ihnen sagen, ihr seid nur dem Schöpfer in Jesus Christus, dem Heiland, verpflichtet. Also in diesem Grußwort ist der Grundstein, der Christus heißt, aufgezeigt. Der Grundstein, um auf einem Werk, das von Gott gezeugt ist und für Gott bestimmt ist, bauen zu können. Und so geht es dann in den Ausführungen des Briefes weiter. Die Ausführungen basieren auf diesem Grundstein. Gott will seine Gemeinde sammeln und bauen und die Sein dazu gebrauchsfähig machen und zu seinen Diensten einsetzen. Darum sollte unser Gebet, auch der damaligen Gläubigen, lauten, Herr, zeige mir deinen Weg durch die Erdenzeit für mich. Zeige mir die Gabe auf, die du mir gegeben hast und die Aufgabe, die du mir gegeben hast. Gib mir auch die Willigkeit zum Gehorsam gegen deine Befehle. Gegen deine Befehle. Segne nicht meine Gedanken, sondern zeige mir deine Befehle. Wir merken, das kann man leicht verwechseln. Das kann man leicht verwechseln. Ich habe gute Gedanken, ach Herr, segne mich, dass ich das umsetzen kann. Nein, der Herr will nicht meine Gedanken umsetzen. Er will, dass seine Befehle befolgt werden. Um einen segensreichen und fruchtbaren Mitarbeiterdienst an und in der Gemeinde ausüben zu können, braucht es die Gnade, das steht jetzt am Ende dieses Grußes, einleitenden Grußes, die Gnade, Barmherzigkeit und den Frieden von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der unser aller Heiland ist, der auch gesagt hat ganz deutlich, ohne mich könnt ihr nichts tun. Also nochmal zusammenfassend, die Gemeinschaft mit Jesus Christus im Heiligen Geist setzt das Wesen der Liebe und des Friedens frei. Darum heißt es auch, alle eure Dinge lasset in dieser von Gott gegebenen Liebe geschehen. Titus, sein Name übersetzt ehrwürdig, der in gleicher Weise tief gegründet und befestigt war im Glauben, stand dem Apostel Paulus dienstbar zur Seite, im gleichen Auftrag, im selben Glauben. In den Ordnungen Gottes. Das ist sehr wichtig, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt der Herr. Aber mit mir könnt ihr über Mauern springen. Er ist der Gott der Liebe und des Friedens. Soweit zu den einleitenden Worten, die dann uns als Basis für die weiteren Betrachtungen dienen sollen. Ich will dir auch danken, Herr Jesus, für den Bruder Titus, der so viele Glaubensvorzüge zeigen durfte, weil er dich so sehr liebte, weil er so eng mit dir lebte und du konntest ihn wunderbar gebrauchen und einsetzen für gläubig gewordene Menschen auf Kreta. Und habe auch Dank für diesen Brief, den wir jetzt anfänglich lesen konnten und wieder neu gesehen haben, dass sich alles nur um dich, den lebendigen Gott, dreht. Denn du hast uns erkauft, Herr Jesus, mit deinem Blut. Du hast uns zu neuen Menschen gemacht, zu Ewigkeitsmenschen. Und nun dürfen wir aus diesem neuen Leben mit dir leben und für dich leben. Verkläre dein Wort in uns. Und nimm uns auch zurück von den Orten, wo wir wieder selbstständig geworden sind, wo wir nicht in der Gemeinschaft mit dir lebten und glaubten, dir aus eigenen Kräften dienen zu können. Wir möchten durch deine Kraft beseelt auf deinen Wegen gehen, an deinem Werk stehen, deinen Namen preisen und ehren. Amen.